die Presse.
Über Monate hinweg wurde verhandelt und gedroht, da wurden Fristen gesetzt und wieder zurückgenommen. Jetzt endlich haben sich die USA und die Europäische Union im Zollstreit geeinigt. Ab Freitag soll auf so gut wie alle EU-Importe in die USA ein einheitlicher Zollsatz von 15% gelten. Viele rechtliche Details dieser Einigung sind aber noch ausständig. Mein Name ist Christina Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Für diese Einigung wird die EU einen hohen Preis bezahlen. Sie hat sich unter anderem verpflichtet, innerhalb von 3 Jahren Energieträger im Wert von 750 Milliarden US-Dollar, also 640 Milliarden Euro, aus den USA zu importieren. Was bedeutet das für die Energieunabhängigkeit Europas? Über die energie- und klimapolitischen Folgen des Zolldeals habe ich mit Matthias Auer aus dem Wirtschaftsressort der Presse gesprochen. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, die Zolleinigung zwischen den USA und der EU, die hat nicht nur handels-, sondern auch energiepolitische Weichen für Europa gestellt. Die EU hat sich nämlich verpflichtet, über einen Zeitraum von 3 Jahren Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden Dollar in den USA zu kaufen. Das klingt nach viel. Um welche Energien geht's da überhaupt und um welche Mengen davon?
Also es klingt viel, es ist auch viel, es ist sogar sehr viel. Darüber, welche Energieträger explizit gemeint sind, darüber gibt der Deal eigentlich keinen Aufschluss, da steht das so konkret nicht drinnen. Wenn man sich die bisherigen Importe anschaut aus den USA, kann man darauf schließen, dass es sehr viel Öl sein wird, dass es vor allem auch sehr viel Flüssiggas sein wird. Da sind die USA heute schon der größte Lieferant Europas. Aber zum Beispiel auch Komponenten für Atomkraftwerke oder Uran könnten unter dieses Abkommen fallen.
Die erste Frage, die sich mir da stellt, brauchen wir das überhaupt?
Die Menge ist gewaltig, die man um dieses Geld einkaufen könnte. Vielleicht zum Vergleich, wenn man sich ansieht, was haben die USA bisher an Energieprodukten nach Europa geliefert. Im Vorjahr haben die Exporte im Wert von 67 Milliarden Euro in die EU geschickt. Geht man jetzt davon aus, dass diese 750 Milliarden oder knapp 650 Milliarden Euro auf 3 Jahre aufgeteilt werden, dann müsste das de facto 3-mal so viel sein. Das halten im Grunde alle Experten und Analysten für de facto unerreichbar, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, Europa braucht das gar nicht, weil wir haben auch andere Lieferanten und nicht nur die USA. Auch diese Verträge kann man nicht alle plötzlich in Luft auflösen lassen. Der größte Hebel, den es da gibt, sind natürlich die russischen Öl- und Gasimporte, die es auch immer noch gibt. Die sollen ja mit Anfang 2028 auslaufen. So ist das zumindest der Wunsch in Brüssel. Aber selbst wenn Amerika all diese Gaslieferungen und Öllieferungen übernehmen würde, würde das, was die USA verdienen, nur unter Anführungszeichen um 50 Milliarden steigen. Also es bliebe eine Lücke von 100 Milliarden. Und von der anderen Seite…
Das wäre jetzt die nächste Frage, nämlich ob die USA überhaupt diese Menge liefern könnten.
Aus heutiger Sicht eher nein. Also wenn man sich da die offiziellen Statistiken ansieht, dann müssten die USA schon fast die kompletten Energieexporte, die sie heute in die ganze Welt schicken, künftig nach Europa senden, um eben die vereinbarten Bestellungen zu erfüllen. Also im Vorjahr hat man Energie um 318 Milliarden Dollar verkauft und die EU hat davon eben nur einen Bruchteil bekommen. Besonders unrealistisch ist das, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Trump ja nicht nur mit Europa einen Handelsdeal gemacht hat, sondern zum Beispiel auch kürzlich sehr prominent mit Japan, wo auch deutlich höhere Importe von US-LNG, also von Flüssiggas, Teil des Deals war, und auch viele andere südostasiatische Staaten haben das sogar ohne einen eigenen Deal anzustreben schon in vorauseilendem Gehorsam gesagt, wir werden ganz viel amerikanisches LNG kaufen. Also so viel LNG gibt es dann auch wieder nicht in den USA, um das alles zu erfüllen. Ein möglicher Ausweg, wie man doch ansatzweise auf diese Summen kommen könnte, ist eben die Atomenergie. Und zwar dann, wenn man auch Komponenten für den Bau von Atomkraftwerken mitrechnet. So ein Werk kostet etwa 50 Milliarden. Polen lässt sich gerade eins von Westinghouse, ist ein amerikanisches Unternehmen, bauen. Sprich, wenn es da 2, 3 mehr gibt, kommt man dann doch auch irgendwann auf die Summen.
Jetzt hat die EU schon vor ein paar Jahren das Ziel ausgerufen, ihre Energielieferanten zu diversifizieren. Stichwort Energieabhängigkeit, insbesondere die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gasimporten. Trägt jetzt dieser Deal zu dieser Diversifizierung bei oder besteht nicht viel eher die Gefahr, dass die eine Abhängigkeit einfach durch eine andere ersetzt wird?
Die Abhängigkeit von Russland wird natürlich minimiert, wenn ich verbiete, russische Energie zu kaufen. Diversifizierung schaut klarerweise anders aus. Ne? Also in dem Fall, wie du es angedeutet hast, tauscht man im Grunde die Abhängigkeit von einem Hauptlieferanten nur gegen die Abhängigkeit von einem anderen aus und hat wenig damit zu tun, was sich die EU zu Beginn der Energiepreiskrise vorgenommen hat, nämlich auf einer möglichst breiten Lieferantenpool sich stützen zu können. Einen Punkt möchte ich da schon noch einwerfen, weil wir reden jetzt ganz viel über diesen Deal, der noch relativ frisch ist, wo vieles noch unklar ist. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, was davon ist überhaupt umsetzbar, ist nämlich auch rechtlich umsetzbar, weil man muss sich vorstellen, die EU kauft ja weder Gas noch Öl noch sonst irgendwas, sondern das machen alles Unternehmen und jetzt sind einige Energieunternehmen, auch gar nicht so wenige, in Europa staatlich oder teilstaatlich, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele private Energieunternehmen und da gibt es meines Wissens noch keinen Mechanismus, der in irgendeiner Form legal und auch rechtsbindend wäre, wie ich die dazu zwingen möchte, dann künftig eben nur noch in Amerika einzukaufen.
Eine Frage, die sich natürlich gleich aufdrängt, ist, ob die EU mit diesen Plänen ihre Klimaziele aus den Augen verliert.
Wenn ich eine zugegebenermaßen absurd hohe Abnahmegarantie für doch überwiegend fossile Brennstoffe ausspreche, im Jahr 2025, dann trägt das natürlich nicht zur Energiewende bei. Ich würde aber argumentieren, dass jetzt dieser Deal mit Trump da nicht den Ausschlag gegeben hat, weil alles, was man da so bespricht von wegen Lock-in-Effekten, wenn Gaskraftwerke neu gebaut werden, die vielleicht an manchen Stellen tatsächlich zur Stabilisierung der Stromnetze notwendig sind oder wenn neue LNG-Terminals gebaut werden, all das machen die europäischen Staaten ja ganz alleine. Also da haben sie Trump nicht gebraucht, dafür haben die veränderten politischen Realitäten innerhalb Europas ausgereicht.
Machen aber jetzt solche wirtschaftlichen Unterfangen vielleicht lukrativer?
Vieles geht jetzt in eine andere Richtung als vor ein paar Jahren, sagen wir es so.
Bleiben wir noch kurz mal beim Thema Klima, weil wir vorhin über die doch sehr umfassende Menge an fossilen Energien gesprochen haben, die nicht nur Europa künftig, sondern du hast es erzählt, auch andere Abnehmer gefunden haben. Das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die USA ihre Produktion fossiler Energien enorm in die Höhe fahren werden. Das hat ja auch Auswirkungen.
Natürlich hat das Auswirkungen. Also noch einmal, der Deal konkret schreibt nicht vor, welche Form von Energie Europa kauft. Es kann Nuklearenergie sein, es können irgendwelche Schrauben sein, die man in ein Kraftwerk einbaut. Solarstrom wird es nicht sein wahrscheinlich, grüner Wasserstoff wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 3 Jahren. Also ja, es wird ganz viel fossile Energie sein und die USA, einer der größten, also der größte Ölproduzent und einer, also ist sowieso der größte Ölproduzent und produziert so viel Erdöl wie überhaupt noch nie in der Geschichte, jetzt schon. Trump hat natürlich angekündigt, das weiter steigern zu wollen, so gut das halt jetzt noch möglich ist. Und auch auf der Gasseite, also beim Flüssiggas, bei LNG, gibt es ganz, ganz weitreichende Ausbaupläne. Also das heißt, die Kapazitäten da werden ausgebaut werden.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass natürlich im Detail noch kein einziger konkreter Einkauf getätigt worden ist. Was bedeutet denn dieser generelle Deal jetzt für Österreich?
Also wenn wir davon ausgehen, dass Europa künftig noch einmal deutlich mehr LNG aus den USA kaufen wird, das ist, glaube ich, das, wovon man in jedem Fall ausgehen kann und muss, dann wird dieses Flüssiggas auch in Österreich landen. Also wir sind zwar in der Mitte des Kontinents, haben keinen eigenen Hafen, sind aber über Deutschland in Richtung Norden und über Italien in Richtung Süden doch sehr gut angebunden. Das heißt, dieses Gas wird hier ankommen. Was es für die Preise bedeutet, da gibt es noch ein wenig Unklarheiten. Klar ist, wenn der Deal in dieser Größenordnung erfüllt wird, dann hat das auf jeden Fall Folgen. Ich weiß nicht, ob du dich da mal ein bisschen schlau gemacht hast, aber wenn man im Netz schaut, was kostet eigentlich amerikanisches LNG, was kostet russisches LNG, findet man ganz viele Meldungen, wo steht ja amerikanisches LNG doppelt so teuer wie russisches. Das habe ich mal versucht nachzurecherchieren, ist tatsächlich nicht möglich, weil, wie wir mittlerweile wissen, das russische Propaganda zu sein scheint. Laut Eurostat, also offiziellen Eurostat-Daten, ist amerikanisches LNG sogar leicht günstiger als russisches. Trotzdem ist die Gefahr groß, dass die Energiekosten weiter steigen. Und zwar deswegen, oder und zwar vor allem dann, wenn die EU tatsächlich den ganzen 250 Milliarden Dollar Rahmen pro Jahr ausschöpfen will, weil das hieße, fast das gesamte US-LNG am Markt muss in irgendeiner Form nach Europa. Und das geht nur, wenn Europa absurd hohe Preise bezahlt.
Was bedeutet das für den Endkonsumenten?
Naja, also wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir das alles in Form von Öl und Gas einkaufen, wovon ich jetzt nicht überzeugt bin, dann hieße das natürlich auch deutlich höhere Endkundenpreise. Keine Frage. Das ist nicht nur für die relevant, die jetzt noch mit Gas heizen oder kochen, sondern auch für alle Stromkunden, weil in den kommenden Jahren Gas der entscheidende Kostenfaktor für die Strompreise in Europa sein wird. Aber bevor jetzt alle nervös werden, habe ich auch eine schöne aktuelle Studie gefunden von Oxford Economics, die ein bisschen eine freundlichere Zukunft zeichnen. Und zwar haben sich die angesehen, wie sich eben die LNG-Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren entwickeln werden. Und da ist eben ein Ausbau von etwa 70% bis 2030 geplant. Und das, so die Forscher, hieße, dass gegen Ende der Dekade viel, viel mehr Flüssiggas am Markt sein wird, als gebraucht wird. Und dann würden zumindest die Preise um etwa 30% sinken.
Und es gibt viel mehr Flüssiggas, als eigentlich gebraucht wird.
Und es gibt viel mehr Flüssiggas, als eigentlich gebraucht wird.
Mhm. Kommen wir einmal noch kurz zurück zu diesem Deal. Du hast vorhin schon angesprochen, dass er eben in ganz vielen Detailausführungen jetzt noch gar nicht so konkret vorliegt und sich das erst weisen wird, wie das genau umgesetzt wird. Soll heißen, mit diesem Abkommen ist eigentlich die ganze Sache noch nicht vom Tisch.
Nein, vom Tisch ist, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, solange Donald Trump US-Präsident ist, eigentlich nie irgendwas. Was wir haben, ist ein Rahmen. Wir haben ein paar hohe Zahlen, die niemand so wirklich glaubt. Aber Europa ist natürlich nicht gefeit davor, dass Donald Trump in einem Jahr den Taschenrechner zückt und schaut, wo sind meine 250 Milliarden Dollar, die ihr mir überweisen wolltet. Und wenn ihm das nicht gefällt, sagt, ihr müsst leider nochmal zurückkommen und neu verhandeln.
Matthias, vielen Dank.
Danke dir.
Und alles rund um den ausverhandelten Deal und seine Folgen, speziell auch seine klima- und energiepolitischen Folgen, finden Sie in den Shownotes zum Nachlesen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.